To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Polen erklärt die russische Verantwortung für den Großbrand in Warschau vor einem Jahr für zweifelsfrei erwiesen und zieht prompt Konsequenzen. Und die Wohnungsaffäre rund um den durch die PiS unterstützten Präsidentschaftskandidaten Karol Nawrocki stellt die nationalkonservative Konfederacja vor ein strategisches Dilemma. Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem:
Der wirkliche Probemoment für unsere Beziehung in den nächsten Wochen und Monaten wird die Grenzpolitik der deutschen Regierung sein. Das haben wir auch auf der Pressekonferenz von Premierminister Tusk und Bundeskanzler Friedrich Merz gesehen, dass es da überhaupt gar keine Übereinstimmung gibt.
In welcher Verfassung findet der neue Bundeskanzler die deutsch-polnischen Beziehungen vor? Und was erhofft sich Polen von Merz? Darüber sprechen wir mit dem ehemaligen Berater für Europapolitik von Premierminister Mateusz Morawiecki, Tomasz F. Krawczyk. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Polen entzieht russischem Konsulat Betriebserlaubnis und wer würde die Stichwahl gewinnen? Neue Umfrage sieht klaren Favoriten. Das polnische Auswärtige Amt hat dem russischen Konsulat in Krakau die Betriebserlaubnis entzogen. Außenminister Radosław Sikorski begründete den Schritt mit neuen Erkenntnissen über den Brandanschlag auf das Warschauer Einkaufszentrum Marewilska 44, hinter dem nun erwiesenermaßen russische Geheimdienste stehen würden. Aufgrund der Beweise, dass russische Spezialdienste diesen verwerflichen Sabotageakt verübt haben, habe ich die Zustimmung zum weiteren Betrieb des Konsulats der Russischen Föderation in Krakau widerrufen, schrieb Sikorski auf der Plattform X. Der Brand ereignete sich am 12. Mai 2024. Damals wurden etwa 1400 Geschäfte und Dienstleister zerstört. Am Sonntag hatte das Innen- und das Justizministerium bestätigt, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung im Auftrag russischer Stellen handelte. Der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky hat eine sofortige bedingungslose Waffenruhe als Voraussetzung für neue Friedensgespräche mit Russland gefordert. Er äußerte die Hoffnung, Wladimir Putin noch diese Woche in der Türkei zu treffen. Ein 30-tägiger Waffenstillstand sei jedoch eine Mindestvoraussetzung. In einer Videobotschaft betonte Zelensky, nur eine vollständige Beendigung der Gewalt könne echte diplomatische Lösungen ermöglichen. Gleichzeitig warnte er, dass die ukrainischen Streitkräfte auf Verstöße reagieren würden. Internationale Partner machten deutlich, dass bei russischer Verweigerung härtere Sanktionen folgen könnten. Und Rafał Trzaskowski von der Bürgerkoalition hätte laut einer Ibris-Umfrage im Auftrag von Polskie Radio 24 bei Stichwahlen klare Vorteile gegenüber Karol Nawrocki, der von der PiS unterstützt wird, und Sławomir Mentzen von der Konfederacja. Gegen Nawrocki würde Trzaskowski auf 55,6% der Stimmen kommen, gegen Mentzen auf 55,5%. Nawrocki und Mentzen lägen mit 36,6% bzw. 31,7% klar zurück. Die telefonische Umfrage wurde am 10. und 11. Mai unter 1067 Personen durchgeführt. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Unterstützen oder nicht unterstützen die Wohnungsaffäre rund um den von der PiS unterstützten Präsidentschaftskandidaten Nawrocki stellt die nationalkonservative Konfederacja vor ein Dilemma. Die Regierung kündigt indes an, Senioren künftig vor Betrügern besser zu schützen. Und wie lange lässt sich die Polarisierung zwischen PiS und Anti-PiS eigentlich noch aufrechterhalten? Die Einzelheiten zu diesen Themen nun in der Presseschau. Der scharfe Angriff auf Nawrocki war eine persönliche Entscheidung Mentzens, die von anderen Politikern der Konföderation um Krzysztof Bosak abgelehnt wurde. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass einige Mitglieder der Konföderation, wie der Clubvorsitzende Grzegorz Płaczek, Mentzens Aussagen relativieren und andeuten, dass eine Unterstützung Nawrockis im zweiten Wahlgang doch nicht ausgeschlossen sei, berichtet die Wochenzeitschrift Do Rzeczy und beschreibt die Hintergründe des verbalen Angriffs des Konföderationschefs auf seinen Rivalen bei der Präsidentschaftswahl. Konkret geht es um eine Erklärung, in der der Präsidentschaftskandidat der Konföderacja seinen Rivalen Karol Nawrocki scharf attackiert hatte. Nawrocki hat etwas absolut Abscheuliches getan. Er hat einer älteren und kranken Person eine Wohnung weggenommen, ohne sie zu bezahlen. Obendrein hat er den Notar angelogen, dass er bezahlt habe und auch den Verkäufer der Wohnung zum Lügen gezwungen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie so etwas für jemanden mit sozialem Feingefühl akzeptabel sein kann, schrieb Mentzen. Seemarschall Krzysztof Bosak äußerte sich in einem Radiointerview zur Zweitwohnung Karol Nawrockis in einem anderen Ton als sein Parteikollege. Seine Einschätzung der Situation sei etwas differenzierter. Für ihn sei noch immer nicht ganz klar, was tatsächlich geschehen sei. Zweifellos habe sich Karol Nawrocki in widersprüchliche und zeitlich versetzte Erklärungen verstrickt, und zwar in nicht wenige, gab der stellvertretende Seemarschall zu. Ohne die Unterstützung der Konföderation habe der Peace-Kandidat in der Stichwahl keinerlei Aussicht auf einen Sieg, heißt es in Dożecze. Die Ministerin für Seniorenpolitik, Marzena Okła-Drewnowicz, erklärt indes, dass Betrüger und Kriminelle ältere Menschen ausnutzen, indem sie unter dem Deckmantel angeblicher Unterstützung und vorteilhafte Verträge mit ihnen abschließen. Dieses Problem habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, schreibt Dziennik Gazeta Prawna. Ministerpräsident Donald Tusk bat vergangene Woche Ministerin Okła-Drewnowicz gemeinsam mit Justizminister Adam Bodnar dringend Empfehlungen auszuarbeiten, wie das polnische Recht Senioren wirksam vor Betrug und Betrügern schützen kann. Er bezog sich dabei auf Berichte über die Wohnung des von der PiS unterstützten Präsidentschaftskandidaten Karol Nawrocki. Das Portal Onet hat enthüllt, dass Nawrocki unter anderem eine Wohnung im Danziger Stadtteil Siedlce besitzt, die früher einem älteren Mann namens Jerzy Rzet gehörte. In einem Interview mit dem Boulevardblatt Super Express analysiert Professor Przemysław Sadura das Ende der Ära der PO- und PiS-Dominanz sowie die abnehmende Wirkung politischer Polarisierung. Dieser Wahlkampf zeige, dass Polarisierung die Menschen nicht mehr in gleichem Maße mobilisiere. Sie locke die Menschen nicht mehr an die Wahlurnen, sondern eher vor die Fernsehbildschirme. Die Einschaltquoten zeigen etwa, dass die Debatten an Beliebtheit gewinnen, doch könne man daraus schließen, dass mit einer Rekordwahlbeteiligung zu rechnen sei? Nein. Eine aktuelle Ibris-Umfrage zeigt, dass lediglich rund 40% der Polen auf jeden Fall zur Wahl gehen wollen. Man könne also davon ausgehen, so Sadura, dass diesmal kaum eine Wahlbeteiligung von 65-75% zu erwarten sei, wie bei den letzten Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen. Er interpretiert dies als ein Zeichen für das Ausbrennen der Polarisierung zwischen PO und PiS. Die übliche Einteilung in PiS-Polen und Anti-PiS-Polen lasse sich wahrscheinlich nicht mehr aufrechterhalten. Es bleibe abzuwarten, wer zuerst zur Vernunft komme, ob die Depolarisierung von der Konföderation oder von den Linken ausgehe und wer in der Lage sei, einen neuen zentralen politischen Konflikt zu formulieren. Sadura hat den Eindruck, dass mit dieser Präsidentschaftswahl eine politische Ära zu Ende gehe. Bei zukünftigen Parlamentswahlen könne ein ganz neuer Konflikt im Mittelpunkt stehen, auch wenn man diesen Wandel heute noch nicht deutlich spüre, sagt Professor Sadura im Super Express. Soweit die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Zu seinem Antrittsbesuch ist der neue Bundeskanzler Friedrich Merz nach Paris und dann nach Warschau gereist. In welchem Zustand befinden sich die deutsch-polnischen Beziehungen derzeit und was sagen die ersten Signale nach den Gesprächen zwischen Premierminister Tusk und Merz über die künftigen Kontakte zwischen Berlin und Warschau aus? Über die polnische Perspektive auf den Regierungswechsel in Berlin hat Jakub Kukla mit dem ehemaligen Europapolitikberater des polnischen Premierministers Morawiecki und heutigen Leiter des Thinktanks DSP Club, Tomasz Krawczyk, gesprochen.
Tomasz F. Krawczyk, ehemaliger Berater des polnischen Premierministers für Europapolitik, Head of DSPJ Group, guten Tag.
Guten Tag.
Es hat sich einiges in den deutsch-polnischen Beziehungen getan. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor kurzem Warschau besucht. Ehe wir aber über das Treffen mit Premierminister Tusk sprechen, wollte ich Sie nach einer Zusammenfassung der Kanzlerschaft von Olaf Scholz fragen. Wie werden Sie sich an diese Zeit erinnern?
Eine sehr langsame Fahrt durch den Nebel. Das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Scholz denke, und sich durchscholzen und sich irgendwie ohne Vision. Er hat, glaube ich, das verinnerlicht, was damals schon in den 70ern dumm war, was Helmut Schmidt gesagt hat, wenn jemand Vision hat, soll er zum Arzt gehen. Und auch damals war das schon falsch und dumm. Aber niemand hat das, glaube ich, so verinnerlicht wie Olaf Scholz. Das ist ja immer das Problem mit Deutschland, dass wenn es ein kleineres oder ein mittleres Land ist, hat das natürlich auch Einfluss auf die Europäische Union. Aber wenn es Deutschland ist, das sich mit den Händen des Bundeskanzlers abschafft irgendwo, dann ist das für uns alle Europäer gefährlich und schwierig. Scholz hat natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, weil zwar Koalitionen sind nie Koalitionen von Liebe. Vielleicht war es ganz am Anfang die Koalition von Angela Merkel, der CDU, CSU und der FDP damals mit Westerwelle. Aber dieses Team, bestehend aus so grundlegend anderen Menschen wie Robert Habeck, Christian Lindner, die egomanische Luftpumpe der deutschen Politik, und Olaf Scholz, dem nichts sage. Das war so ein Rezept für eine gescheiterte Regierung eigentlich. Und das Schlimme war, dass man schon damals nach der Pandemie oder am Ende der Pandemie wusste, dass Deutschland keine Zeit mehr hat, dass Deutschland Reformen braucht, dass die 16 Jahre von Angela Merkel, was den Infrastrukturumbau, was die Digitalisierung angeht, was die Energiewende angeht, dass ja nicht vieles, aber das meiste liegen geblieben ist, weil Angela Merkel die Welt gerettet hat und dabei irgendwo die grundlegenden Sachen im eigenen Land nicht vernachlässigt hat oder nicht für wichtig angesehen hat. Und daher waren damals die Aufgaben schon riesig und das konnte eigentlich nicht wirklich gut gehen. Manchmal wachsen Menschen ja an ihren Aufgaben. Napoleon wurde auch nicht als Napoleon geboren, Winston Churchill auch nicht, Helmut Kohl auch nicht. Zum Beispiel Helmut Kohl ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie Menschen an ihren Aufgaben wachsen können, zu großen historischen Menschen werden können. Und Olaf Scholz hätte eigentlich am Ukraine-Krieg wachsen können, aber er ist noch kleiner geworden, als er schon war eigentlich. Und ja, das ist, glaube ich, alles, was ich zu Olaf Scholz sagen möchte, und ich habe es eh schon zu viel gesagt.
Die meist erwähnte Phrase in Bezug auf Scholz ist die von ihm angekündigte Zeitenwende nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. War das auch nichts mehr als schöne Worte?
Vielleicht nicht, aber wenn man so große Worte verwendet, dann müssen auch zumindest mittelgroße Taten danach folgen. Und das hat sich, wenn ich Boris Pistorius gewesen wäre, wäre das alles irgendwo wieder versandet. Und ganz am Anfang habe ich wirklich gedacht, dass wir es mit einem historischen Ereignis zu tun haben. Danach hat sich bei mir der Gedanke eingeschleicht, dass es nur darum ging, die SPD von der ehemaligen Ost- und Russlandpolitik der SPD abzutrennen. Und dazu braucht es eines großen Wortes, dazu braucht es eines Ereignisses. Aber dass da nicht wirklich sich was verändern sollte. Weil Zeitenwende hieß auch größere außenpolitische, geopolitische Verantwortung gegenüber der Welt von Deutschland. Ja, aber Scholz hat ja genau das Gegenteil gemacht. Er hat sich immer weggeduckt, er hat nichts gesagt. Das haben mir meine Brüsseler Kollegen erzählt, dass irgendwo bei einem Europäischen Rat, ich glaube, der Premierminister von Malta zu ihm gekommen ist und gesagt, Olaf, du musst jetzt endlich mal was sagen. Und er hat gesagt, nö. Die Zeitenwende, es gab natürlich Investitionen, die nicht sofort einschlagen in der Bundeswehr, weil niemand kann eine Fregatte innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren bauen. Das ist natürlich unmöglich. Auch was die Luftwaffe angeht, sind Investitionen auf dem Weg. Aber viele, viele Gelder aus diesem Sondervermögen sind dann irgendwo versandet in den Tiefen der Bürokratie der Deutschen. Und wir wissen, die deutsche Bürokratie hat sehr tiefe Tiefen.
Nun hat sich der Regierungswechsel in der Bundesrepublik vollzogen. Der neue Kanzler heißt Friedrich Merz. Bei der ersten Abstimmung ist er durchgefallen. War das eine kleine Ohrfeige für den neuen Bundeskanzler?
Das war, glaube ich, mehr als eine Ohrfeige, das war eine Klatsche und das mit Ansage. In der FAZ habe ich ein Leitwort eines Herausgebers der FAZ gelesen. Das war der dümmste Zeitpunkt für einen Denkzettel, den man sich überhaupt ausdenken hätte können. Friedrich Merz hat viele, viele, viele Leute durch seine Art, wie er ist, aber auch dadurch die Versprechungen von den Kopf gestoßen, weil er kann natürlich jetzt sagen, dass sich nochmal wieder vieles verändert hat zwischen dem Zeitpunkt, als er gesagt hat, dass es keine neuen Schulden geben wird, und dem Zeitpunkt nach der Wahl. Da haben wir dann nochmal wieder 3,5 Monate, 4 Monate ungefähr. Aber da, glaube ich, haben auch in der CDU und in der SPD viele schlucken müssen. Ich glaube, in der SPD haben auch viele nicht die Zulassung der AfD zu der Abstimmung, es war ja keine gemeinsame Abstimmung, nicht erlassen. Ja, aber das wieder mit der FAZ gesagt hat, es war der dümmste Zeitpunkt für einen Denkzettel, den man sich hätte ausdenken können. Aber es ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Hypothek, die diese Regierung jetzt hat. Weil das war nicht nur ein blaues Auge, sondern gleich zwei.
Friedrich Merz war nur einen Tag nach seiner Amtsübernahme zunächst nach Paris gereist. Warschau war die zweite Station seiner ersten Auslandsreise als Bundeskanzler. Er kündigte in der polnischen Hauptstadt eine Vertiefung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit an, sowohl politisch als auch infrastrukturell. Es müsste eigentlich funktionieren, oder? Schlimmer als in Scholz' Zeiten kann es nicht sein.
Es kann nur noch besser werden. Also wir haben auf jeden Fall, werden wir einen positiven Trend haben. Weil zuletzt, glaube ich, haben Premierminister Tusk und Olaf Scholz noch nicht mal mehr miteinander gesprochen. Also es gab keinen Gesprächsbedarf. Wie Sie wissen, wir haben immer sehr, sehr, sehr große Ankündigungen in unseren bilateralen Beziehungen. Wir haben von Vertiefung, von grundlegenden Veränderungen, von Revolutionen. Ich habe das alles schon wirklich durchlebt. Ich möchte eigentlich nur, dass wir unsere tagespolitisch day by day, business by business abarbeiten. Wir haben eine riesige Agenda, über die wir immer wieder über den Haufen werfen, wieder neu aufbauen, anstatt einfach mal zu arbeiten. Und ich glaube, das wäre das Wichtigste. Natürlich, diese infrastrukturellen Projekte sind sehr wichtig. An einigen habe ich noch vor mehr als schon fast 10 Jahren noch gearbeitet. Da sehen wir auch die Perspektive, wie bestimmte Dinge liegen gelassen worden sind, weil jemand es nicht wollte. Dann wollte es wieder nicht die andere Seite. Und es wäre einfach mal schön, wenn wir was fertig bekommen, wenn wir was beenden können. Weil die Welt wartet ja auch nicht wieder auf uns Polen, wieder auf die Deutschen. Und wir haben dann auch irgendwo noch in unserem Trio auch noch den größten Teil der Verantwortung für die Sicherheit in Europa zu tragen. Und da wäre es dann nochmal schön, wenn wir irgendwelche Brückenprojekte wenigstens realisiert bekommen.
Merz nannte die Zusammenarbeit beim Schutz der östlichen EU-Grenze als zentrale Aufgabe. Zitat: Ein wichtiger Bereich der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern wird die Sicherheit und Verteidigung der östlichen Grenze der Europäischen Union sein. Zitat Ende. Kann man davon ausgehen, dass es jetzt mehr Übereinstimmung in Bezug auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik zwischen Warschau und Berlin geben wird?
Das auf jeden Fall. Nur wir müssen jetzt erstmal auch noch abwarten, was das genau heißen wird. Das Engagement zum Beispiel, was die Ostgrenze angeht. Weil Friedrich Merz, der neue Außenminister und auch Boris Pistorius vielleicht sogar wollen, aber es bestehen vielleicht keine Möglichkeiten mehr auf Seiten der Bundeswehr, da wirklich noch logistisch dran teilzunehmen ist. Wie wir alle wissen, war es ein großes Unterfangen für die Bundeswehr, diese Einheit in Litauen aufzustellen. Ganz bis zum Schluss gab es noch Zweifel, ob das überhaupt klappen wird. Da könnte es am Ende dann wieder in die Scheckbuchpolitik der deutschen Regierung münden, dass sie sich finanziell daran beteiligen werden, was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber was das jetzt konkret heißen wird, das werden wir sehen. Der wirkliche Probemoment für unsere Beziehungen in den nächsten Wochen und Monaten wird die Grenzpolitik der deutschen Regierung sein. Das haben wir auch auf der Pressekonferenz von Premierminister Tusk und Bundeskanzler Friedrich Merz gesehen, dass es da überhaupt gar keine Übereinstimmung gibt. Und daran werden wir unsere Beziehungen in den nächsten Monaten und Wochen messen müssen, ob wir hier irgendwo einen Topus finden, einen gemeinsamen Platz, wo wir sagen können, das ist für beide Seiten akzeptabel.
Und wenn es um die Energiepolitik geht und die Pläne Polens, ein erstes Atomkraftwerk zu bauen, Deutschland steigt aus der Atomenergie aus, Polen fährt eine andere Richtung. Wie kann das
enden? Wenn Friedrich Merz könnte, würde er, glaube ich, ein Atomwerk von uns kaufen.
Meinen Sie?
Ja, wirklich. Also, was die Energiepolitik angeht und dass Polen in die Atomenergie einsteigt und investiert, das wird unser kleinster Streitpunkt in den nächsten 4 Jahren sein.
Okay, also es gibt auch positive Anzeichen. Ich möchte den Wert der sogenannten Chemie in der Politik nicht überschätzen, aber wie steht es um die persönlichen Kontakte zwischen dem polnischen Premierminister Donald Tusk und dem Bundeskanzler Friedrich Merz? Verstehen sich die beiden?
Sie verstehen sich, sie kennen sich aus der EPP. Das ist vielleicht nicht so ein herzliches Verhältnis und freundschaftliches, wie Friedrich Merz und Emmanuel Macron haben, die sich beide über Jahre schon kennengelernt haben, auch über Wolfgang Schäuble, der diesen Kontakt vermittelt hat. Friedrich Merz hat ja auch, musste es auch immer balancieren zwischen den damaligen Premierminister Mateusz Morawiecki und Donald Tusk. Und er hat das, glaube ich, ganz gut geschafft in der Zeit.
Sie beiden sind nicht die größten Englischsprecher. Sie können Gott sei Dank Deutsch miteinander sprechen. Das ist auch immer sehr wichtig in persönlichen Gesprächen. Das habe ich auch zum Beispiel bei Gesprächen von zum Beispiel Mateusz Morawiecki und Angela Merkel gesehen. Wenn sie dann wirklich was sagen wollte, dann hat sie gefragt, ob wir nicht doch Deutsch sprechen können. Und Mateusz Morawiecki spricht fließend Deutsch, was in Polen ja eigentlich ein Makel ist, wenn man fließend Deutsch spricht. Aber ich glaube, die Chemie ist schon viel besser. Aber auch wieder, das Wichtigste ist, dass wir Dinge abarbeiten und nicht, dass wir uns mögen. Weil dafür können wir uns auch nichts kaufen, weder die Deutschen noch die Polen.
Ein deutsch-polnisches Treffen ohne Geschichtsthemen ist eher schwer vorstellbar. Über Geschichte hat man auch in Warschau gesprochen. Merz sagte, hier noch ein Zitat, ich freue mich, dass wir bald den ersten Schritt in Form eines vorläufigen Erinnerungszeichens machen, bevor ein dauerhaftes Denkmal errichtet wird. Die Bundesregierung wird sich mit Nachdruck für dieses Anliegen einsetzen. Zitat Ende. Glauben Sie, dass Merz es ernst meint? Schöne Worte hat man von deutscher Seite sehr oft gehört. Zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier hat wirklich schöne Reden in Polen zum Tag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges.
Frank-Walter Steinmeier, lassen wir in der Versenkung der Geschichte versinken. Also Steinmeier, das wird Gott sei Dank in ein paar Jahren schon passé sein. Frank-Walter Steinmeier, solche Leute, ich hoffe, dass die deutsche Politik solche Leute nie wieder bekommen wird. Das möchte ich ganz klar sagen. Und es muss absolut klar sein, wir haben jetzt das 80 Jahre nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Und Deutschland sollte sich grundlegend schämen, dass es als Staat, als Bundesrepublik Deutschland während der Teilung und danach als Vereinter Staat es nicht geschafft hat, ein sehbares Zeichen der kriegerischen Eroberung, der Morde an den Polen in Berlin oder irgendwo in der Bundesrepublik aufstellen zu können. Dafür sollte sich Deutschland als Staat grundlegend schämen. Und ich hoffe, weil einige Leute haben mir erklärt, dass Merz das Verständnis von Polen von Schäuble hat, dass es wirklich so ist. Weil ich weiß, dass sich Schäuble erstens für ein Museum, nicht nur für einen Ort, sondern für ein Museum eingesetzt hat. Und dass der neue Staatsminister für Kultur und Medien, der für dieses Projekt dann verantwortlich sein wird, für die Unterstützung der Bundesregierung für dieses Projekt, dass er das wirklich anpacken wird. Weil niemand kann mir erklären, dass 4 Jahre zu kurz sind, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und ja, 80 Jahre, wirklich 80 Jahre und sie haben es nicht vonstatten bekommen. Wirklich alle haben schon in Berlin eine Erinnerungsstätte. Und ich will hier nicht jemanden aufwerten oder abwerten. Nein, darum geht's nicht nur. Mit dem Überfall auf Polen ist der Zweite Weltkrieg begonnen. Und Polen hat keine Erinnerungsstätte. Das ist mehr als unverständlich.
Schauen wir noch kurz in Richtung Osten. Ist die neue Regierung in Deutschland eine gute Nachricht für die Ukraine? Wie steht Friedrich Merz zu dem russischen Angriffskrieg?
Auf jeden Fall will er eine sehr aktive Außenpolitik führen, was schon mal sehr gut ist für die Ukraine. Also dass sich Deutschland nicht wieder wegduckt, dass es keine Meinung hat oder dass man erst 3 Monate lang debattieren muss, ob man dieses oder jenes bereitstellt. Wir wissen, dass auch noch während des Wahlkampfes war Friedrich Merz bei Präsident Zelensky auf seine Einladung. Und Merz versteht, dass es klingt schrecklich, aber dass man den Krieg vielleicht noch intensiver führen müsste gegenüber Russland, damit die Ukraine in Zukunft sicherer sein wird. Und es gibt natürlich dieses Taurus-Versprechen von Friedrich Merz. So, nur so weit wie ich weiß, gibt es gleichzeitig das Problem, dass Deutschland vielleicht gar nicht so viele Marschflugkörper hat, ohne die eigene Sicherheit in Gefahr zu bringen. Auf jeden Fall will Friedrich Merz eine aktivere Außenpolitik führen, eine aktive Politik, auch was den Frieden in Europa und das heißt auch in der Ukraine angeht. Ich erinnere mich daran, als es zu einem Treffen im Rammstein kommen sollte und der amerikanische Präsident konnte aufgrund eines Orkans in den USA nicht kommen. Es wurde abgesagt. Und ich habe mich erinnert, dass Merz hat gesagt, dass er das überhaupt gar nicht versteht, dass wir den Amerikanern hinterherlaufen. Die Amerikaner sind nicht da, also fällt das Ganze aus. Er hat gesagt, dann setzen wir uns als Europäer zusammen und als Europäer beraten werden und werden dann den Amerikanern davon berichten. Und das ist souveräne europäische Außenpolitik, das ist souveräne deutsche Außenpolitik und so eine Außenpolitik wünsche ich Europa und auch Deutschland.
Die Bundesrepublik hat eine neue Regierung, einen neuen Kanzler und die katholische Kirche einen neuen Papst, Leo XIV., einen amerikanischen Kardinal. Was ist von ihm zu erwarten?
Ich wurde kurz vor dem Konklave gefragt, was für einen Typus ich mir wünschen würde. Und ich habe gesagt, dass ich glaube, dass wir wieder einen Theologen brauchen. Wir hatten jetzt einen Seelsorger als Papst, der die Kirche in viele verschiedene Richtungen geöffnet hat. Und damit das jetzt nicht auseinanderdriftet, weil er ist nicht nur Theologe, sondern ist auch Kirchenrechtler, braucht es, glaube ich, jetzt die, aber auch Missionar, der in einer ganz armen Region Perus gearbeitet hat, jemanden, der das wieder strukturiert, weil die Kirche, una sanctam ecclesiam, eine heilige katholische Kirche, es ist eben eine Kirche, es ist nicht die Kirche in Deutschland, es ist nicht die Kirche in Polen, es ist nicht die Kirche in Amerika, in Peru, in Italien, es ist eine Kirche. Und daher, glaube ich, brauchen wir jetzt wieder eine Strukturierung dessen, was in den letzten Jahren von Franziskus angestoßen wurde. Und da ist, glaube ich, auch von seinem Wesen her Papst Leo der richtige Mann. Aber lassen wir uns mal auf uns zukommen. Aber es gibt so einen wunderschönen Satz, damals noch von Kardinal Josef Ratzinger, dass das Konklave meistens eine ganz lange Leine vom Heiligen Geist läuft. Weil dieses Mal, glaube ich, war die Leine sehr kurz.
Man hat ja dem Vorgänger von Papst Leo, Papst Franziskus, oft vorgeworfen, er habe die richtigen Worte in Bezug auf den russischen Angriffskrieg nicht gefunden. Erstens, teilen Sie diese Kritik und zweitens, würden Sie erwarten, dass sein Nachfolger sich doch klarer äußert?
Da muss ich in meine Glaskugel schauen. Aber man kann natürlich erwarten, dadurch, dass er Amerikaner ist, dass sein Verhältnis gegenüber einem aggressiven Russland viel eindeutiger ist. Und das, glaube ich, kann man auch erwarten. Wir werden jetzt auch sehen, ob Piero Parolin weiterhin Kardinalstaatssekretär bleiben wird. Er soll ja auch krank sein noch dazu. Ich hoffe, dass es nicht stimmt. Leider hat Franziskus nie wirklich den richtigen Ton getroffen, was die Ukraine und vor allen Dingen was Russland angeht. Weil er hat sich nie dazu durchgerungen, Russland als Aggressor, als Kriegspartei zu nennen. Auch zum Beispiel diese sehr komische Kardinalswürde für den Bischof, den ukrainischen Bischof aus Australien, der natürlich dann wunderbare Arbeit leistet. Aber den Erzbischof von Kiew, der in die Kriegsregionen reist, der wirklich riesige Arbeit dort in der Ukraine leistet, kirchenübergreifend, ihn so dann vor den Kopf zu stoßen, das waren solche Zeichen. Manche haben gesagt, dass Franziskus sehr stur sein konnte. Da hatte ich, glaube ich, irgendwo, dass er irgendwo sich dann verfahren hat in seiner Ukraine-Russland-Politik und dann sehr stur weitergegangen ist und sehr konsequent. Und da hoffe ich auf den neuen Papst, dass er doch mit größerer Klarheit und besserem Verständnis dessen, was Russland und wer Russland ist, handeln wird.
Diese Hoffnung teile ich. Tomasz F. Krawczyk, ehemaliger Berater des polnischen Premierministers für Europapolitik, Head of DSBJ-Group. Vielen Dank.
Bardzo dziękuję, alles Gute, auf Wiederhören.
Mit Tomasz F. Krawczyk hat Jakub Kukler gesprochen. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau, einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt. Adam Nieńco, danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.